Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Herz zu Herz, der Podcast, der dich aus dem Alltag rausholt, zentriert und inspiriert. Mein Name ist Jeanette Orzeszowski-Darrington und schön bist du heute wieder dabei. Und es geht heute in diesem wunderschönen Interview mit Barbara Wegmüller, Zen-Trainerin und Mutter von 5 Kindern. Es ist so inspirierend und es geht um Liebe, um Mitgefühl, um Freude zueinander. Und ja, einige Male habe ich mich ertappt, wie ich etwas Tränen in den Augen hatte, voller Freude, aber auch einfach, es ist so spannend, das Interview. Sie teilt ihre Erfahrungen im Leben, ein paar Ups and Downs, aber immer wieder diese Liebe zur Praxis von Meditation und ihre Inspiration. So, sie sagt zum Beispiel, wenn wir alle ein Stück weit heil sind, wünschen wir das doch ganz automatisch für alle anderen Lebewesen auch. Und des Weiteren teilt sie ihr schönes Zitat: Mögen alle Wesen genug Nahrung, Schutz, Liebe, Mitgefühl und Weisheit haben. Ich freue mich, hast du eingeschaltet und ganz viel Spaß bei diesem so wunderbaren Interview mit Barbara Wegmüller. So, hallo liebe Barbara.
Hallo liebe Jeanette.
Und vielen Dank, schön darf ich dich heute hier interviewen. Und wir sitzen in deinem wunderschönen Wintergarten hier. Es ist einfach immer ein Traumhaus und eine Ehre, dich hier zu besuchen. Und ich habe mich echt gefreut, dich heute zu interviewen. Und ich weiß noch, wo ich mit dem Podcast angefangen habe und so die ersten Interviews plante, dann dachte ich immer, habe ich immer zu meinem Mann gesagt, hey Tom, die Barbara möchte ich interviewen. So, vielen Dank, darf ich dich heute hier interviewen. Und ich gebe doch gerade mal das Wort zu dir. Vielleicht kannst du einfach dich mal kurz vorstellen für alle, die jetzt gerade zuhören und so die Key Facts von dir preisgeben.
Ja, sehr gerne. Ja, es freut mich natürlich auch, dass wir dieses Gespräch führen dürfen, liebe Jeanette. Ich danke dir herzlich. Und ich heiße Barbara Wegmüller. Ich bin verheiratet mit Roland Wegmüller und ich bin 68 Jahre alt, habe 5 Kinder, erwachsene Kinder und 4 reizende Enkelkinder. Ich bin eine sehr begeisterte Großmutter und ich bin auch Zen-Lehrerin und arbeite für die Zen Peacemaker International.
Schön, hast du jetzt ganz kurz erklärt, aber ich glaube, dein Leben ist wahrscheinlich so ein großes Buch. Ja. Geht sehr, sehr lang. Schon der Fakt, 5 Kinder, das ist also echt verrückt. Und ich weiß, wenn ich manchmal so mit meinen Kindern an die Grenzen komme oder so gestresst bin, dann denke ich manchmal, ach, die Barbara hat es auch geschafft. Und ich wollte dich eigentlich jetzt erstmal, die erste Frage, die ich mir heute für dich überlegt habe, ist, ich weiß, dass du schon sehr viele Jahre meditierst. Und vielleicht kannst du einfach mal dorthin gehen, wo du das erste Mal in deinem Leben in die Meditation gegangen bist oder für dich meditiert hast. Und jetzt über die letzten Jahre, wie hat es dein Leben beeinflusst? Und ja, was ist anders?
Ja, wann habe ich das erste Mal meditiert? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ich war etwa 28, würde ich sagen. Es war in dieser Zeit. Da ging es mir auch überhaupt nicht gut. Ich war da unglücklich verheiratet und war gerade in meiner Scheidung. Und da habe ich angefangen, Meditationsbücher zu lesen. Vor allem von Thich Nhat Hanh zuerst. Und hatte aber da schon vorher, also ich war eigentlich immer sehr spirituell interessiert auch. Ich bin auch katholisch aufgewachsen und wir waren immer in der Messe mit unserer Familie, wirklich durchgängig. Von ganz, ganz klein an, ich habe frühe Erinnerungen, wie ich so im Arm meiner Mama war, nach einem Tag in den Bergen oder wir haben viel Sport gemacht, auch beim Segeln und wir waren viel draußen. Und da sind wir dann oft in die Abendmesse gegangen. Und wirklich jeden Sonntag. Also da wurde gar nichts ausgelassen. Wir konnten noch so müde sein, wir sind in die Messe gegangen. Und da habe ich einfach so Erinnerungen, wie ich auch halb schlafend im Arm meiner Mama war und so noch diesen Weihrauchgeruch auch gerochen habe und die Glöckchen bei der Wandlung in der Messe und so. Und für mich ist da auch immer in allen Kirchen, auch vor allem auch wenn sie leer sind, noch heute dieses tiefe Geborgenheitsgefühl, mhm, das ich sicher aus dieser Zeit auch mitnehmen durfte. Mhm. Später bin ich dann aus der katholischen Kirche ausgetreten und ich erinnere mich aber noch, als ich dann das erste Mal in einem Meditationsraum war, dass ich so dieses Gefühl, eigentlich dasselbe Gefühl hatte, aber so froh war, dass einfach Stille war. Mhm. Da kann ich mich gut erinnern. Und eben in dieser Zeit, als es mir nicht gut ging, da saß ich, habe ich mich aufs Kissen gesetzt und natürlich gehofft, dass alles dann besser wird. Wie das die meisten machen. Also irgendwie habe ich so gehofft, man hebt irgendwo ab und alles ist dann einfach nur noch super. Und im Laufe der Zeit, das ist ja jetzt doch schon recht lange her, also ich meditiere jetzt sicher 35 Jahre lang, habe ich gemerkt, dass es das nicht ist, sondern dass ich mich dann eben mit allem, was ist, einfach direkt konfrontieren kann und schauen kann, wie es mir gerade so geht.
Ah, das ist schön. Und du hast ja sicherlich einiges erlebt, gell, mit 5 Kindern und einem arbeitenden Mann. So, du hast sicherlich vielmals interessante Situationen kennengelernt.
Ja, also eben, ich war dann auch von 28 an, war ich dann 4,5 Jahre allein mit 2 Kindern, habe gearbeitet und habe dieses Leben wirklich erlebt, was es heißt, arbeitende Mutter zu sein und auch die meine Träume von einer heilen Familie zu dieser Zeit ganz loszulassen und intensiv an mir zu arbeiten. Ich habe dann auch Psychotherapie gemacht und habe mich vertieft mit Meditation auseinandergesetzt und habe dann angefangen mit meiner damaligen Tai-Chi-Lehrerin, wo ich eine 12-jährige Zeit auch Tai-Chi mit ihr gemacht habe. Sie hat eine Sufi-Meditation angeboten und da hat mein Mann und ich, dann mein Ehemann, den ich nach 4,5 Jahren dann getroffen habe, meinen zweiten Mann, haben wir regelmäßig in einer Gruppe Sufi-Meditation gemacht und Traumdeutung. Und das war ganz wunderbar, das war die Annette Kaiser. Und diese Sufi-Meditation war eigentlich eine yogische Übung und zwar eine ganz schöne, schlichte Übung, die sehr ähnlich ist wie Metta-Meditation. Mhm. Also da begibt man sich in sein Herz und fühlt einfach Liebe im Herzen und bringt dann alle Gedanken in diese Liebe rein. Das haben wir in der Gruppe einmal in der Woche gemacht und anschließend an 45 Minuten von dieser yogischen Übung haben wir dann Träume ausgetauscht und gedeutet in der Gruppe. Und das war auch ganz, ganz interessant und ganz, ganz toll. Das haben wir 10 Jahre so gemacht und eben Roland und ich zusammen und haben sofort dann auch angefangen täglich zu meditieren. Das hieß, dass wir dann an den Betten unserer Kinder meistens am Abend meditiert haben. Die mochten das, die haben dann gesagt, kommt doch und setzt euch zu uns und dann sind sie eingeschlafen und wir konnten bei ihnen sitzen.
Oh, das ist ein schönes Ritual, das habe ich gar nicht so überlegt, aber ja, natürlich.
Das ist super, perfekt. Weil morgens ging es eigentlich nicht. Ich habe zum Teil versucht, in dieser Zeit mit kleinen Kindern auch morgens zu meditieren, aber zum Teil waren die dann ganz früh wach und das ging einfach nicht. Aber abends wurde es dann ruhig und wir haben einfach gemerkt, dass das für die Kinder ganz schön ist und für uns war es auch schön. Ich erinnere mich so, dass dann so mit den Atemgeräuschen der Kinder das so eine tiefe Verbindung auch gab für uns, wenn wir da so gesessen sind.
Ah, und es gibt ja einfach nichts Schöneres, als schlafende Kinder auch wahrzunehmen und zu beobachten. Ja. Ja. Oh, wow, das ist echt was ich für mich auf jeden Fall mitnehmen werde. Weil oft liege ich dann daneben und warte, bis sie einschlafen und schlafe entweder selber ein oder lese noch ein Buch. Aber eigentlich den Zeit zu nutzen, um zu meditieren, das ist also...
Es ist super. Also ich fand es sehr, sehr, sehr schön und sehr hilfreich und die Kinder haben gute Erinnerungen daran.
Ah, interessant. Schön. Und du meditierst eben bis jeden Tag jetzt auch noch?
Ja, das gehört natürlich dann schon einfach zum Leben.
Richtig.
Also das war dann in der Zeit von 89 bis 99 und im Jahr 99 sind wir dann mit dieser Sufi-Lehrerin und ihrem Mann nach Auschwitz gegangen an ein erstes Retreat mit den Zen-Peacemakern, weil dieser Freund... Der Mann unserer Sufi-Lehrerin, der ist ein Filmemacher und der hat über den Bernie Glassman, der eben diese Retreats macht, einen Film gemacht. Und ich wäre sonst natürlich nie auf die Idee gekommen, irgendwie nach Auschwitz in ein Retreat zu gehen. Das war für mich eigentlich gar nicht vorstellbar, obschon mir natürlich der Holocaust sehr nahe war, auch von der Geschichte her. Dieses Erlebnis in Auschwitz hat mich dann total geprägt und hat eigentlich für mich gar nicht mehr aufgehört.
Was für ein Erlebnis war das?
Das Erlebnis einfach von erstens diesem Platz, dieser riesige, durchorganisierte Platz, den man so kennenlernt, der zur Vernichtung von Menschen gedient hat. Einerseits einfach das zu sehen, zu was wir Menschen fähig sind im guten Organisieren und im gut Organisieren des Schlechten auch. Und gleichzeitig mit einer internationalen, interreligiösen, sehr großen Gruppe da zu sein, eine Woche lang da zu meditieren, auszutauschen über unseren Wunsch, eine friedlichere Welt zu gestalten miteinander. Und aber auch in der Meditation tief zu gehen zu unserer Täterseite auch. Und ich gehe dieses Jahr sehr wahrscheinlich zum 20. Mal dahin, bin mittlerweile auch da eben im Spiritholder-Team. Und in diesen Jahren habe ich das immer wieder erlebt, dass an diesem Platz, wo nur etwas hätte sein dürfen, nur eine Rasse, nur ganz bestimmte Menschen, wenn man dahin geht mit möglichst viel Verschiedenheit, was wir eben machen, was das Konzept ist von diesem Retreat, dass wir dahin gehen auch mit Menschen aus, die aus anderen Genoziden kommen, zum Beispiel eben mit Nativen aus Amerika oder mit Menschen aus den Genoziden in Ruanda, in Bosnien. Wenn wir dann da gemeinsam austauschen, wird es so klar, dass Leiden immer dasselbe ist und dass es eben auch das Leiden der Tätergenerationen gibt, die da heraus ja auch nicht unbeschadet herauskommen. Und dass dadurch, durch das in die Tiefe gehen, eben es auch verfeinert unser eigenes Tätersein. Und das finde ich das Interessante daran auch.
Für unsere Zuhörer und jetzt auch für mich noch interessant mit diesem eigenen Täter. Kannst du da noch was drauf eingehen?
Ja.
Es steckt ja in jedem von uns, nehme ich an, würde ich sagen.
Ja, klar. Einfach so... in seinem eigenen Geist festzustellen, wo ich zum Beispiel selektioniere, weißt du, wie ich Meinungen von Menschen irgendwie schnell mal selektionieren kann, indem ich sie in eine Box tue. Oder wie ich bewusst im Garten sehe, dass wenn ich jetzt meine Blattläuse an den Rosen umbringe, dass das ja auch eine Entscheidung ist, eine Selektion für ich möchte meine Rosen haben und nicht die kleinen grünen Käfer. Und das geht natürlich endlos so weiter. Also dieses Entscheiden, Urteilen von was mir gefällt, was ich möchte, was ich nicht möchte, das ist schon sehr subtil und ist eine lange Liste und die wird immer länger auch, wenn man sich das wirklich erlaubt anzuschauen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es natürlich unseren Mut auch wachruft, wenn wir sehen, dass wieder Rechtsextremismus und schwierige Geschichten passieren in der Welt, dass wir dann auch dahin stehen, weil gerade auf einem Platz in, wie Auschwitz, wenn wir alle diese Geschichten hören, ist es so, dass der Mut wächst auch und dass man aber auch sich bewusst wird, wie mutig zu dieser Zeit auch viele Leute waren. Also da ist mein Respekt unglaublich gewachsen für alle mutigen Leute, die zu ihren Meinungen stehen in schwierigen Zeiten, weil hier zu unserer Meinung zu stehen ist ja nicht schwierig im Moment in der Schweiz. Da ist es relativ einfach. Aber so eben sich damit auseinanderzusetzen, auch was es hieß, damals deutsch zu sein und nicht zur SS zu gehen, was das für eine Familie bedeutet hat, oder sich sogar eben dagegen zu stellen, das wird einem schon erst wirklich klar, wenn man sich tief in die Geschichte begibt. Und ich finde das ganz wichtig, um Mitgefühl für die Geschichte, für alle Menschen in der Geschichte, in der Vergangenheit, aber auch für heute und für uns selbst auch zu entwickeln und zu sehen, ja, es ist nicht so einfach, wie es scheint. Mhm. Und es ist aber so nötig, wach zu sein, auch in unserer Zeit jetzt gerade. Und deshalb finde ich die Auseinandersetzung schon ganz, ganz wichtig. Und was ich auch sehe in den Retreats in Auschwitz, ist zum Beispiel eben auch, dass die einen Opfer, dass das für die zum Teil sehr gut ist, wenn eben Leute auch aus anderen Genoziden dabei sind, weil es ist dann nicht mehr so einzigartig. Mhm. Also es wird dann sehr viel mehr zur Geschichte von uns Menschen und wie wir Menschen miteinander umgehen. Mhm. Und das finde ich ein wichtiger Punkt. Und daraus kommt dann vor allem einfach auch die Wertschätzung für das Leben an und für sich, für jegliches Leben.
Schön gesagt. Und ich habe vorhin noch von dir auch gehört, wie du sagst, den Aufwachen, dieses... der Mensch, dass er eben aufwachen muss und das realisieren darf oder wahrnehmen kann. Glaubst du, dass durch das Meditieren dir das schon so ein bisschen die Straße geöffnet hat zum Aufwachen? Oder was war so deine Aufwach?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war ein ziemlicher Spätzünder, denke ich. Ich bin sehr geborgen aufgewachsen. Schön. Und... ja, ich glaube so vom Moment an, auch als ich Kinder hatte und als ich dann wirklich so ins Leben kam, vielleicht auch gerade mit dem Leiden, auch mit dieser Scheidung, die ich nie erwartet hätte, da bin ich auch bestimmt so aufgewacht aus einer heilen Welt und habe erfahren auch, wie verschieden man sein kann. Ich glaube, ich war so naiv, ich hatte irgendwie das Gefühl, außen sind wir verschieden, aber innen sind wir alle ein bisschen ähnlich. Mhm. Und ich glaube, ich habe da gerade viel auch darüber gelernt, dass man doch sehr verschieden sein kann und dass das unsere Gemeinsamkeit ist, unsere Verschiedenheit, die wir haben natürlich.
Mhm. Ah, das riecht schön gesagt.
Aber eben das Schöne war dann, dass ich da eben meinen Zen-Lehrer kennengelernt habe, Bernie Glassman, und was mich an ihm so unglaublich fasziniert hat, ist, dass er ein tief praktizierender, spiritueller Zen-Meister ist und dass er aber, das für ihn ganz wichtig war, eben die Erfahrung aus der Meditation, aus dem Zen ins Leben zu nehmen und etwas zu tun. Und nach diesen 10 Jahren sehr introvertierter Sufi-Schulung mit Traumdeutung war das auch mein Wunsch, etwas mehr zu tun.
Zu tun, ja. Und jetzt fängt das auch noch spannender an. Dann hast du und Roland euren Verein, gemeinnützigen Verein gegründet.
Genau, das war dann ziemlich schnell darauf. Also wir durften dann viel studieren eben mit unserem Lehrer und durften die Zen Peacemaker kennenlernen, die alle auch sich verpflichten zu meditieren, aber eben auch etwas zu tun und nicht nur für das Geld, sondern wirklich auch für, aus Mitgefühl für das, was nötig ist, was sonst noch so da ist. Und deshalb haben wir dann unseren Verein gegründet und haben angefangen mit Gruppenarbeiten, mit Reflexionstagen und später sind wir dann Zen-Lehrer geworden, dann haben wir eine Sangha gegründet und heute meditieren wir mit Menschen und sind eben verbunden mit all diesen Zen-Peacemakern rund um die Welt, die alle schöne Sachen machen und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Das finde ich, für mich ist es ein unglaubliches Geschenk, gerade weil ich sehr gerne auch in die Schattenseiten schaue in der Welt, brauche ich auch immer die Ermutigung von Menschen, die schöne Sachen machen, um das wertzuschätzen, was es alles Gutes gibt in der Welt. Das ist dann so, das ist die Balance darin, die ich dringend brauche. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass, dass ich das darf, dass ich die, alle diese wunderbaren Menschen kenne, die rund um die Welt tolle Sachen machen. So wie euch ja auch, euch Guerilla-Yogis habe ich so kennengelernt.
Genau, wichtig. Ja, wir eben sind eigentlich da auch froh, dass wir euch kennen und unsere Gelder vom Guerilla-Yoga zu euch spenden dürfen. Und das ist ja auch, ich habe das auch auf eurer Homepage nochmal gesehen, ihr habt ja auch so Mitgliedsbeiträge für verschiedene. Eigentlich kann jeder euch was spenden oder Beiträge geben. Und das, was ich an euch so schön finde, ist, ihr unterstützt wunderbare Projekte im Kleinen. Und das habe ich auch wirklich so gerne, wie vielleicht neulich die Familie, die ihr unterstützt habt mit dem Krankenkind oder einfach auch so in verschiedenen Ländern. Wie suchst du die Projekte raus oder kommen die irgendwie zu euch durch Dritte oder wie?
Also die Projekte suchen uns aus, denke ich. Es ist, die Projekte entstehen eigentlich immer durch Beziehungen. Und sehr oft eben auch gerade durch diese verschiedenen Zeugnisableger-Retreats, die wir weltweit an verschiedenen Orten machen, oder durch Besuche, die wir gemacht haben, weil wir wussten, dass es da schon gute Projekte gibt, sind meistens irgendwelche persönlichen Beziehungen entstanden. Und wenn die Zeit dann reif ist oder wenn wir das Gefühl haben, dass Einzelpersonen auch total gute Sachen machen, dann lieben wir das, genau die zu unterstützen. Das ist zum Beispiel im Retreat in Ruanda ist es auch so entstanden. Da war eine Frau, eine Ruanderin, die eine Traumatherapeutin ist und die arbeitet so in Kreisarbeit mit Familien, mit Kindern in der Schule, mit Lehrern, mit Gruppen nur Männer, Gruppen nur Frauen, viele Frauen wurden da ja auch vergewaltigt, dann hat es viele Geschichten, dass daraus auch Kinder entstanden sind, dann hatte sie Kreise, wo sie dann diese verletzten Kinder und verletzten Mütter in langer Arbeit zusammengebracht hat. Und die unterstützen wir zum Beispiel jetzt seither mit 200 Franken pro Monat. Das ist für uns nicht viel, aber für sie bedeutet das, dass sie sehr viel mehr Arbeit so anbieten kann. Und kürzlich haben wir auch einen Bericht von ihr gekriegt, dass ihre Tochter jetzt zur Universität geht. Und da hat sie auch geschrieben, das wäre ohne dieses Geld nicht möglich gewesen. Und dann hatten wir zum Beispiel eine ganz schöne Geschichte, auch in Ruanda, hatte ich am Retreat eine junge Frau kennengelernt, die hat am Retreat teilgenommen. Und ich bin mit ihr so gesessen, als sie mir ihre Geschichte erzählt hat. Und ihre Geschichte war, dass als sie 5 Jahre alt war, wurde die, vor ihren Augen die ganze Familie umgebracht, außer einer Schwester, die nicht da war. Die älteste Schwester war in der Stadt und sie war 5. Und sie ist davon gerannt und ein Tutsi-Mann hat sie in seine Hütte gezogen, weil er sie retten wollte. Und die anderen, nein, ein Hutu-Mann sogar. Also eigentlich die Tutsis umgebracht haben. Sie ist eine Tutsi-Frau. Und dieser Mann wurde dann von den anderen leider auch getötet und er konnte ihr aber dem kleinen Mädchen noch sagen, renn zu den Bananenpflanzen. Und das hat sie gemacht. Und wie sie mir diese Geschichte so erzählt hat, hatte ich das Gefühl, ich habe so ihre Eltern wie im Rücken gespürt, die mir gesagt haben, tu was. Das war so mein Gefühl. Auf jeden Fall...
Wie alt ist sie jetzt?
Das ist ja jetzt über 25 Jahre her. Okay. Also das ist, die ist jetzt in dem, also um die 30. Mhm. Ich habe dann mit ihr länger gesprochen und sie hat mir dann gesagt, dass sie gerne Mathematik studieren würde. Und das war nicht möglich, du kennst nämlich die Geschichte, gell? Mhm. Auf jeden Fall war die Geschichte dann eben so, dass wir sie unterstützen wollten und es ist aber nicht möglich, in Ruanda eben Mathematik zu studieren. Und dann habt ihr ja geholfen, ihr ein Yoga-Studio zu organisieren mit eurem Geld.
Richtig. Sie ist dann in diese Fitnessbranche und Yoga
reingegangen. Und ihr Traum ist natürlich geblieben vom Mathematikstudium. Und durch das Yoga-Studium hat sie ja dann war sie Personal Trainer, eine Frau, die dann ermöglicht hat, dass sie in Kanada jetzt trotzdem Mathematik studieren kann. Es ist unglaublich, ich auch, ich kriege immer Gänsehaut, weil ich sehe das ist wirklich diese Interconnectedness, die wir haben. Yeah. Wo wir nie wissen, wenn wir was Kleines tun, wie es wirkt.
Ah, so schön.
Aber ich finde auch die Geschichte einfach unglaublich, weil man so sieht, es ist wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dann die Kreise immer größer werden. Und schlussendlich passieren Sachen
verrückt.
Einfach so.
Richtig. Ja, das ist eine tolle Story. Und ich denke, wir in der Schweiz sind alle mehr oder weniger viele in der Lage, wo es uns eigentlich nicht wehtut, was wegzugeben oder was irgendwo zu unterstützen. In kleinem Rahmen. Ja. Und wer finanziell nicht hat, dann vielleicht auch irgendwo wie was anderes. Und ich finde es schon noch, wir können das hier, glaube ich, gut verkraften.
Ja, deshalb habe ich eben so großen Respekt vor euch als Guerilla-Yogi-Frauen mit dieser Idee, Yoga anzubieten, als Geschenk für alle Leute, die schönes Yoga machen möchten und dann eben noch ein Projekt zu unterstützen. Das ist einfach genial. Das finde ich so schön. Mhm. Und das freuen wir uns so. Also mit eurer Unterstützung konnten wir so viele kleine, verschiedene Projekte auf eine sehr gute Art unterstützen.
Ah, das ist so schön zu hören. Ja, danke. Du hast wirklich ein spannendes Leben und ich merke auch immer wieder, dass du immer wieder weitergegangen bist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, manifestieren ist bei dir schon groß, vielleicht bewusst oder unbewusst, aber ich denke, du hast eigentlich deine Träume immer verfolgt oder gelebt oder wie willst du das so sagen? Also du hattest immer Schritt für Schritt wieder...
Das ist so interessant. Weißt du, es gibt ja Leute, die habe ich irgendwie auch immer bewundert. Es gibt so Leute, die sind so zielstrebig, die sehen als jung, sehen die irgendwie ein Ziel. Und ich war überhaupt nicht so. Ich weiß zum Beispiel, ich wollte irgendwann nicht mehr in die Schule gehen. Und eigentlich hatte ich aber auch gar keine Ahnung, was ich werden will. Meine Eltern haben mir alles angeboten. Wir hatten auch ein Haus voller Bücher und ich hatte jenste Unterstützung. Und gerade zu dieser Zeit habe ich mich immer gefragt, warum ich das nicht habe, so ein totales Ziel. Was ich immer wusste, ist, dass ich Kinder möchte und dass ich total neurotisch würde, wenn ich keine kriegen würde. Das habe ich irgendwie, hatte ich so in den Knochen, dass ich mir sonst irgendeinen Job mit Kindern oder so auf jeden Fall organisieren würde. Und dann habe ich so auch meinen ersten Beruf, eigentlich ist der wie vorbeigekommen. Und es war, weil ich eine ganz interessante Frau kennengelernt habe, die Podologin war. Und meine Mama hat mir dann gesagt, geh doch einfach mal hin und schau mal, was das ist. Und die Frau hat mir gefallen, deshalb bin ich dann da auch hingegangen. Und dann fand ich spannend, dass ja, wenn man sich mit den Füßen von jemandem beschäftigt, dass die Leute erzählen. Und zwar, dass die aus ihrem echten Leben erzählen. Und das fand ich spannend.
Das ist richtig.
Und das war aber eigentlich eben überhaupt nicht geplant und die war dann auch so super, die hat dann gesagt, ja weißt du kannst ja mal probehalber einfach mal drei Monate da sein. Und das war aber dann eine gute vierjährige Ausbildung, die ich da gemacht habe. Und dann hatte ich auch 16 Jahre dann meine eigene podologische Praxis und habe wirklich gern den Leuten zugehört. Also das fand ich eigentlich immer ganz interessant, weil medizinische Podologin ist eigentlich ein Beruf mit einem sehr niederen Status. Da haben die Leute keine Angst, weißt du, das ist wie bei den Friseuren sehr wahrscheinlich, ungefähr. Dass die Leute wirklich erzählen, die haben mir zum Beispiel ungefiltert. Mhm. Und man hat die ganze sämtliche gesellschaftlichen Teile hat man drin. Also ich hatte ganz einfache Leute und ich hatte Bundesräte auf meinem Stuhl. Und es war so interessant, einfach den Menschen zuzuhören. Das hat mir ganz viel über die Menschen gelehrt, denke ich. Ich habe das geliebt, eigentlich. Alle diesen verschiedenen Menschen zuzuhören, in jeglichem Alter natürlich auch. Ich hatte Kinder auch, die Einlagen gekriegt haben oder die nach Operation Massagen gekriegt haben. Und dann wirklich das ganze Spektrum bis ganz alte Leute, gesunde Leute, kranke Leute, Männer, Frauen. Und die haben einfach erzählt. Kaum berührt man jemanden am Körper, fangen die an zu erzählen. Und ich denke, das war eine große Schulung für mich auch. Das fand ich ganz, ganz schön. Aber eben, ich habe das nicht gewählt. Es ist vorbeigekommen. So wie dann eigentlich alles andere. Auch meine spirituellen Lehrer. Ich habe so wunderbare spirituelle Lehrer, die ich mir nicht ausgesucht habe. Die waren alle so nett und haben mich eingeladen.
Ah, das war so schön. Ich denke, wenn gewissermaßen die Türen offen sind, dann kommt das Richtige. So geht es also bei mir genauso.
Ich glaube, in meinem Leben war es auf jeden Fall so. Aber ich habe trotzdem immer auch die bewundert, die eben so zielstrebig irgendetwas angepeilt haben, was sie schon immer wussten, schon mit 5. Aber ich war einfach nicht so. Und ich glaube, es ist noch heute eben, wenn du mich fragst, es ist heute auch so, dass alles einfach, auch die Projekte kommen so.
Schön.
Ja.
Ah, das ist doch perfekt. Es ist ja auch in gewisser Weise, finde ich, vielleicht ein Manifestieren, aber eher so ein, du bist offen für was auch kommt und schaust dann, wie es sich anfühlt. Weißt du manchmal, das ist jetzt das Richtige? Gehst du auf ein Bauchgefühl oder kriegst du wie in die Message, wie du sagst, dass die Eltern standen hinter dir von dem Mädchen? Also wie hast du eine Intuition? Also die hat ja, glaube ich, jeder, aber wie spürst du das, dass du richtig bist?
Ja, ich denke schon, dass ich sehr viel intuitiv vorgehe. Aber ich glaube auch, das Kultivieren, wie wir ja in der Meditation, kriegen wir einfach immer mehr auch Vertrauen zu unserer Intuition.
Ja. Und wenn jetzt die Leute so zuhören und dich irgendwie kennenlernen wollen, weil ich würde das echt empfehlen, die Barbara hat auch immer ein offenes Haus für Kaffee und Kuchen und man fühlt sich hier so schön, so wohl bei dir, ich kann das gar nicht anders sagen. Wie können Leute dir entweder deine Projekte, eure Projekte besichtigen oder sehen oder mit dir arbeiten oder mit euch meditieren? Wie finden dich die Leute?
Ja, so, also wir haben eine Webseite, die heißt www.peacemaker.ch und da sind unsere Angebote drauf und da ist auch die Kontaktadresse drauf und eben, ich bin Zen-Lehrerin und studiere mit Einzelpersonen. Man kann Schüler werden auch bei mir, aber unsere Meditation ist total offen, die ist auch gratis. Auch die Achtsamkeitstage, die sind auch gratis. Ich biete auch Retreats an. Also das steht alles auf unserer Webseite. Und die Projekte natürlich auch. Das heißt, zwar die Projekte müssen wir jetzt dann gerade wieder neu auch wieder aufgleisen, weil es gibt gerade im Moment ein paar neue Projekte auch. Mit diesem Corona gibt es ja auch viel, viel Leiden neu, gerade im Moment. Unterstützen wir auch ein Projekt in Indien, weil wir waren mit unserem Lehrer im 2011 in Indien und da waren wir in Tamil Nadu bei den Dalits, das sind die Unberührbaren, die werden die Unberührbaren genannt. Und da ist ein Mann, der diese unberührbaren Hindus zu Buddhisten machen will, und zwar nicht religiös, sondern total politisch, weil er sagt, es gibt denen die Möglichkeit, aus dem Kastensystem auszusteigen. Und es ist eine ganze Bewegung, die ich total gut finde, einfach weil sie ganz klar etwas Subversives an sich hat, auf eine gesunde Art von mir aus gesehen. Und der hat eben so Projekte, wo er mit diesen Dalits schon lange arbeitet, indem er, die haben eine große Bibliothek, sie unterstützen Familien, sie versuchen, die Menschen zu bilden und vor allem in ihrem schlechten Selbstvertrauen auch zu unterstützen, weil diese Dalits, sie können nicht aus der Kaste aussteigen. Wenn man da mal drin ist, bleibt man in dieser Kaste, und davon gibt es etwa noch 10 Unterkasten bei den Dalits, also es ist unglaublich. Und eigentlich ist es ja längstens verboten in Indien, aber Faktum ist, dass es eben überall noch stattfindet und auf eine ganz schlimme Art. Also die sind rechtlos, da gibt es endlos Vergewaltigungen auch und Morde, die Polizei überhaupt nicht interessieren und so. Also wirklich, wir haben da furchtbare Geschichten gehört. Und zu dieser Zeit haben wir aber... konnten wir kein Projekt aufbauen, weil es war irgendwie zu viel für uns. Also wir haben einfach gemerkt auch, dass wir die Sprache sehr viel besser kennenlernen müssten, um dann schon nur durch diese Vielschichtigkeit etwas besser reinzuschauen. Aber jetzt habe ich eben einen Hilferuf gekriegt von diesem einen Mann, zu dem wir einen guten Kontakt hatten, weil der gesagt hat, dass im Moment diese Leute eben alle aus den Taglöhnerarbeiten entlassen werden und dass die einfach am Hungertuch nagen jetzt schon, weil die sonst täglich ein bisschen Geld verdienen, das ihnen ermöglicht, für die Familien Reis und Linsen zu kaufen. Und im Moment findet das nicht statt und deshalb...
durch die Corona-Krise.
Genau, sammeln wir jetzt Geld. Wir haben in kurzer Zeit schon über 3000 Franken konnten wir runterschicken. Das gibt viel Reis und viel Linsen, aber eben sind auch sehr viele Leute natürlich. Okay. Und da könnte man zum Beispiel eben einfach an uns spenden und schreiben, Projekt Indien. Im Moment, das ist sicher das, was wir im Moment einen großen Fokus drauf haben. Aber meine Lehrerin in Amerika, die Eve Marco, auch die macht dasselbe, die sammelt im Moment Geld für alle die Papierlosen in ihrer Umgebung in Massachusetts. Das sind auch alles so Leute, die nicht legal da wohnen und die nicht mehr putzen können und in den Bars nicht mehr arbeiten. Und die sammelt jetzt auch Lebensmittelgutscheine und so, einfach, dass die Leute... sich Essen kaufen können. Also eben, ich denke, es wird nie ausgehen.
Ja.
Es ist wirklich wie das Bild der Kanzeon oder der Tara, die 1000 Arme braucht, glaube ich schon. Wir brauchen alle diese 1000 Arme und 1000 Ohren, um die Schreie der Welt zu hören und einfach reagieren, wenn wir können.
Im Großen und im Kleinen.
Ja, genau. Und jeder Tropfen ist wichtig.
Ja.
Die vielen Tropfen haben am Schluss einen Effekt und helfen etwas.
Aber wir hoffen, dass wir vom Guerilla-Yoga jetzt auch bald loslegen dürfen und dann wieder unseren Beitrag dazu beitragen
dürfen. Ja, was meinst du, wann?
Je nachdem, wir hoffen vielleicht im Juni, dass wir wieder anfangen können.
Man kann ja matten,
ein
bisschen auseinander.
Richtig, ich glaube, da müssen wir jetzt noch warten, was der Bescheid dann ausgibt Anfang Juni.
Ja.
Aber wir würden uns...
ja,
wirklich freuen, wieder anzufangen. Und ich habe noch so zum Abschluss, habe ich noch auf eurer Homepage ein wunderschönes Zitat gelesen und es heißt: Mögen alle Wesen genug Nahrung, Schutz, Liebe, Mitgefühl und Weisheit haben. Ist das von dir?
Nein, das ist, also ich habe das gekriegt vom Zen Center Los Angeles in englischer Sprache und das hängt bei uns im Sendo und ich habe es dann einfach nur übersetzt. Aber das ist natürlich eigentlich auch die Basis von jeglicher Religion und jeglicher spirituellen Schulung und einfach unser Wunsch als Mensch, denke ich. Wenn wir einigermaßen heil sind, wünschen wir das doch für alle.
Und Barbara, jetzt noch als Letztes würde ich gerne, wenn du jetzt so eine Minute zur ganzen Welt sprechen dürftest, was wäre so deine Kernmessage, wo du denkst, das möchte ich, dass das einfach meine Welt hört?
Ja. Das wäre sicher, lernen wir tolerant zu sein für die Verschiedenheit von uns allen weltweit und lernen wir zu sehen, dass wir alle eins sind auf diesem wunderschönen Planeten und auch Sorge zu haben zu unserer Mutter Erde und in Mitgefühl und Freude miteinander zu sein.
Das rührt mich ganz schön, das ist so schön. Hey, vielen, vielen Dank, Barbara, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, Jeanette. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Einschalten. Und wenn ihr noch mehr über Barbara und ihre Angebote und Meditation und Retreats erfahren möchtet, dann schaut doch auf www.peacemaker.ch und schaut einfach vorbei. Ihr könnt teilnehmen an Meditationen oder auch einfach ihre wunderbaren Projekte unterstützen. Wir freuen uns schon wieder, unseren Teil dazu beizutragen, ihre Projekte, die sie und ihr Mann Roland haben, zu unterstützen. Wir danken euch von ganzem Herzen, seid ihr dabei gewesen und habt eingeschaltet und freuen uns, wenn ihr diese Episode teilt oder einfach jemanden, der gerade so eine Ladung Inspiration gebrauchen könnte, dies weitergibt und teilt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf eine nächste Folge mit euch. Bis dahin, alles, alles Gute. Bis bald, eure Jeanette Orzeszowski-Darrington.